eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
Honaro, nicht mehr. Denn heute ist schon der Aschermittwoch. Wir haben
Gesundheit.
Die Karnevalszeit haben wir überstanden. Bei euch, den Zuhörern, ist entweder Freitag oder vielleicht auch ein bisschen später. Und jetzt kann die Fastenzeit beginnen. Ich hoffe, ihr fastet nicht vom Podcast hören. Denn ja, wir haben wieder ein sehr mitteilungsbedürftiges Thema. Ich habe fast die Befürchtung, dass wir die Halbstundenmarke heute wieder crashen werden, aber wir werden sehen. Mal gucken, wo es uns hinführt.
Wenn du weiterhin so schnell die Einführung machst, bestimmt. Ich habe noch einen Tipp für die Leute. Macht es genauso klug wie ich. Wenn ihr an Karneval einfach nicht feiert, müsst ihr danach auch nicht fasten. Das ist gar nicht so komplex, dieses Thema. Genauso wie jemand, den ihr vielleicht gleich an der Stimme erkennen könnt, der sich auch zum Thema Gesundheitssystem geäußert hat. Renato, lass mal den Einspieler ablaufen.
We have come up with a solution that's really, really, I think, very good. Now, I have to tell you, it's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Ja, was haltet ihr davon? Seid ihr auch überrascht, dass niemand wusste, dass das Gesundheitssystem so kompliziert ist? Kann man natürlich machen. Erstmal vorher versprechen, dass man alles besser macht, zwar nicht sagen wie, und sich nachher tatsächlich dahinstellen und sagen, keiner wusste, wie kompliziert das ganze System eigentlich ist. Das ist schon echt ein Kracher. Und da wir ja nicht zum politischen Podcast hier vorkommen wollen, lassen wir uns das nicht weiter kommentieren. Oder willst du noch was dazu sagen, Renato?
Nee, also wenn es ja nicht so traurig wäre, wäre es fast lustig, aber...
Ja, ich schwank auch immer.
Ist es nun leider mal nicht. Also zumindest nicht für die Amerikaner. Gut, dann bringe ich kurz die Agenda. Nein? Ach, du willst noch was sagen.
Vorher kommt noch der Christian. Der Christian empfiehlt nochmal einen anderen Podcast. Ihr dürft also untreu werden. Haben eine offene Beziehung. Und zwar möchte ich hinweisen auf den Podcast IQ, Wissenschaft und Forschung von Bayern 3. Dort gibt es einen Podcast oder eine Episode, die heißt Dr. Smartphone, wie Big Data die Medizin verändert, vom 9.2.2017. Und der ist technisch ganz, ganz groß gemacht. Klar, die Leute bekommen da auch Geld für. Man kann es sich auch gut anhören, ist relativ populistisch meiner Meinung nach gemacht, ist sehr kritisch. Also es werden fast ausschließlich die negativen Seiten von Big Data beleuchtet, teilweise auch ein bisschen übersimplifiziert, aber man kann gut mal reinhören. Den Link packen wir in die Shownotes unten.
Dann darf ich jetzt die heutige Agenda vorstellen? Also, heute beschäftigen wir uns im Hauptteil mit dem Thema Medikation und alles, was so sich da drumherum rankt. Wir sprechen über verschiedene Ordnungssysteme, Klassifikationen und so weiter. Dann haben wir auch noch das Thema Kataloge. Da gibt es ja einiges an Katalogen, die sich so ein bisschen konkurrieren. Und wir stellen da verschiedene Kataloge vor, unter anderem Rote Liste, ABDA, Gelbe Liste und so weiter. Aber vorher beschäftigen wir uns noch mit den News. Und in den News geht's einmal um eine neue Patientenakte und um die Videosprechstunde. Ich habe diesmal keine, deswegen wird Christian heute mal alle News vorstellen.
Genau, die erste News, und zwar ist es so, dass die Techniker gemeinsam mit IBM eine Patientenakte entwickeln werden oder schon entwickeln. Die Techniker hatte das ausgeschrieben, haben sich auch relativ viele große Firmen, auch Firmen aus unserer Branche, drauf beworben. Vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen Fact-Check. Also IBM hat gewonnen, habe ich schon gesagt. Das Ganze wird auf IHE-Basis passieren. Also dafür schon mal ein großes Plus. Es wird für den Versicherten kostenlos sein. Wieder ein Plus. Es gibt ein Opt-in der Versicherten, das heißt, der muss selbstständig einwilligen, damit überhaupt etwas passiert. Also Opt-in, auch ein Plus. Er hat die Datenhoheit, er darf also selbst entscheiden, was da nachher in der Akte drinsteht oder nicht drinstehen wird, auch gut. Daten werden nur in Deutschland gespeichert, finde ich auch gut. Der erste Schritt wird sein, dass die Techniker dort also die persönlichen Daten in die Akte einspielen wird, die sie selbst besitzt. Das sind hauptsächlich die Daten, die eben abrechnungsrelevant sind, das heißt die Rezeptdaten, Daten zu stationären Aufenthalten, klassischerweise vermutlich die Sachen, die halt über 301 übermittelt werden, Daten zu ambulanten Diagnosen und Leistungen, wobei das ein bisschen länger dauert, bis die dann im Technikersystem sind und deswegen, bis die dann auch in der Akte sind. Techniker überlegt sich da dann später, den elektronischen Impfpass drüber laufen zu lassen oder auch dieses Zahnbonusheft. Da ist allerdings noch fraglich, ob das funktioniert, weil dann die Ärzte, die Zahnärzte entsprechend auch mitmachen müssen. Nachdem das veröffentlicht wurde, habe ich auf Twitter, ich habe da auch einige Größen aus der Branche, denen ich folge, gesehen, dass die das eher so ein bisschen kritisch sehen. Und ich finde das eigentlich überhaupt nicht kritisch. Weil das, was sie hier machen, ist eigentlich genauso, wie man es machen sollte. Auf Technologiestandards basierend, also auf IHE. Es ist kostenlos, die Daten in Deutschland gespeichert. Also ich habe den Eindruck, dass man hier wirklich versucht hat, alle Punkte so zu machen, wie man es machen sollte, um jeglichen Shitstorm zu vermeiden. Ich finde das erstmal eine gute Sache und das manifestiert auch bei mir den Eindruck, den ich von der Techniker habe, dass die auch, was die Technik angeht, wirklich weit vorne dabei sind. Und nein, wir bekommen kein Geld von denen und nein, ich bin auch nicht bei denen versichert. Wie siehst du das? Du bist ja eher so der Kritische.
Also ich finde schon mal gut, dass jemand was tut und dass man da Anstrengungen in die Richtung macht. Ich finde natürlich auch diese Kombination, dass sich jetzt eine Krankenkasse an einen Hersteller direkt wendet und man als Versicherter dann nicht so wirklich die Auswahl hat, das finde ich etwas gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich ist das notwendig, um so eine initiale Startzündung mal zu machen. Ziel muss es aber sein, dass später eine freie Anbieterwahl auf Seiten der Versicherten stattfinden muss. Aber für den Anfang ist es okay.
Das Einzige, was ich noch vielleicht Negatives hätte, ist, dass es natürlich schlecht wäre, wenn man nachher eine Fragmentierung hat, dass man bestimmte Daten bei der Krankenkasse hat, andere dann wieder irgendwo anders. Aber das ist sicher jetzt nochmal ein großer Schritt. Und die Sache ist, die Krankenkasse hat die Daten ja sowieso. Also wenn ich dann reinschauen kann und sehe, welche Daten die Krankenkasse hat, ist das ja eine super Sache. Das war ja vorher nicht so einfach möglich. Als Kassenpatient weiß man nicht genau, was dann die Ärzte entsprechend immer abgerechnet haben etc. Ich finde es wirklich gut. Zweite News ist, Stichwort E-Health-Gesetz, hatten wir ja auch schon mehrfach hier im Podcast, die EBM-Ziffern für die Videosprechstunde stehen jetzt und auch ein gutes Stück schneller, als eigentlich im E-Health-Gesetz gefordert wurde. Und zwar können Praxen ab April bis zu 800 Euro jährlich in Form eines Technikzuschlags für Videosprechstunden erhalten. Und zwar bekommen Sie pro Videosprechstunde dann 4,21 Euro vergütet. Das sind 40 Punkte. Und so kann man also bis zu 50 Videosprechstunden im Quartal bezahlt bekommen, auch mehrmals im Behandlungsfall. Es ist so, dass diese Videosprechstunden allerdings nur bei bestimmten Indikationen gelten, also nicht für alles. Ein Beispiel, wo es machbar ist, ist so eine Verlaufskontrolle von OP-Wunden. Es ist auch festgelegt, um dem Fernbehandlungsverbot Genüge zu tun, dass eben eine gewisse Anzahl von tatsächlich persönlichen Kontakten zwischen Arzt und Patient sichergestellt ist. Und es ist auch reglementiert, welche Videodienstleister man dafür nutzen darf. Es gibt also zwei neue EBM-Ziffern. Das eine ist die 01450 und das andere ist die 01439.
Okay, dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Und das Hauptthema beschäftigt sich heute, wie schon gesagt, mit der Medikation. Vielleicht als kurzen Hinweis noch, wir haben ja das Thema Medikation bereits einmal aufgegriffen in einem früheren Podcast. Christian, du kennst immer die Nummern der Podcasts, ich weiß sie doch nie. Da ging es um Closed Loop Medication.
Das war die 71.
Ja, genau. Die 71, Zurück in die Zukunft Teil 7. Wir haben uns da mit Closed Loop Medication beschäftigt und Closed Loop Medication macht natürlich nur Sinn, wenn man gewisse Ordnungssysteme hat, um die Medikamente dort einzuordnen. Und genau um das Thema soll es jetzt eben gehen. Deswegen vorweg, welche Ordnungssysteme gibt es? Was für Arten haben wir, die Medikamente einzuteilen? Das wahrscheinlich bekannteste und älteste Ordnungssystem für Medikamente ist ATC und DDD. Also ATC, das teilt die Medikamente nach ihrem Wirkort oder ihrem Wirksystem ein, dann auf der nächsten Stufe nach dem Wirkmechanismus und ganz am Ende steht dann eben noch die Einteilung nach den jeweiligen Wirkstoffen. Das Ganze hat schon eine sehr lange Geschichte. Ursprünglich eingeführt war das Ganze 1976. Damals ging es um den Arzneimittelverbrauch in Skandinavien. Dann in den 80er Jahren wurde das Ganze auch für Deutschland angepasst. Und seit den Mitte 90er Jahren, also seit 94, gibt es eine regelmäßige Publikation in Deutschland. Und seit 2004 ist es dann auch amtlicher deutscher Katalog der von DIMDI veröffentlicht wird und ein bisschen später, also 2006, wurde das Ganze in ein regelgebundenes Verfahren eingebunden, wo dann jährlich Aktualisierungen stattfinden, die über gewisse Mechanismen dann laufen müssen. Den Aufbau habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erklärt. Also das Ganze ist hierarchisch strukturiert. Die Wirkstoffe sind hier aufgeführt. Es sind keine Präparate. Also es geht hier nicht darum, die auf dem Markt befindlichen Präparate mit dem Präparatenamen zu katalogisieren und kategorisieren, sondern es geht darum, die Wirkstoffe zu kategorisieren. Es ist so, dass die Wirkstoffe teilweise auch in mehreren Klassen sein können. Jetzt sagt man, oh, das ist dann aber keine richtige Klassifikation mehr, weil bei einer Klassifikation muss ja jedes Medikament eindeutig in einer Klasse sein. Man konnte das hier deswegen aufweichen, weil die Medikamente in dem Fall nicht nach ihrem Wirkstoff einkategorisiert wurden, sondern es geht darum, Wirkstoff plus Anwendung zu kategorisieren. Also gutes Beispiel dafür ist Aspirin, das kennt jeder von euch. Aspirin, das wird zum einen bei Kopfschmerzen gegeben, also wenn jemand Schmerzen hat allgemein, dann ist Aspirin ein Schmerzmittel. Aber diejenigen, die schon ein bisschen älter sind und es am Herzen haben, die wissen, dass Aspirin eben auch ein Thrombozytenaggregationshemmer ist, der bei gewissen Herzleiden verschrieben wird. Das Ganze ist auch in unterschiedlichen Dosierungen dann, also für das Herzleiden wird eine wesentlich geringere Dosierung verwendet als für das Schmerzmittel. Und in dem Fall sind das dann zwei verschiedene Anwendungsarten, die dann in zwei verschiedenen Klassen einsortiert werden. Das heißt, hier wird Aspirin nicht in einer Klasse verwurstelt, sondern je nachdem, in was für einem Kontext es verwendet wird, kommt es dann in unterschiedliche Klassen.
Genau, also als gutes Beispiel, das nutze ich in den Vorlesungen auch immer, es ist das gleiche Medikament, es ist der gleiche Wirkstoff, aber zwei unterschiedliche ATC-Codes, weil es für zwei unterschiedliche Indikationen. Wenn wir uns erinnern an die Closed Loop Medication, da war ja ein Schritt, dass das System später auch prüft, ob es irgendwelche Wechselwirkungen gibt zwischen Medikamenten. Und dazu wird auch der ATC-Code bemüht. Man schaut also, ob jetzt das Medikament, was verordnet wurde, welcher ATC-Code dieses Medikament hat und guckt nach, ob die anderen Medikamente bzw. deren ATC-Codes in einer Wissensdatenbank aufgeführt sind, also dass ATC-Code A vom Medikament A vielleicht mit ATC-Code B von Medikament B interagiert. Es sind also nicht alle Medikamente miteinander aufgeführt und verglichen, sondern immer nur die Wirkstoffe.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass DIMDI nicht nur ATC veröffentlicht, sondern ATC-DDD und das DDD enthält die durchschnittliche Dosis für ein Medikament. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass die initiale Begründung für dieses System, für dieses Ordnungssystem bei einer Arzneimittelverbrauchsstudie und dafür reicht es natürlich nicht einfach nur zu sagen, welches Medikament gegeben wird, sondern eben auch, wie viel von dem Medikament gegeben wird und da wird so ein Mittelwert genommen, eine angenommene mittlere tägliche Erhaltungsdosis, also dass die Wirkung erhalten bleibt, für die Hauptindikation bei Erwachsenen. Das ist weder eine Maximaldosis, noch ist es eine empfohlene Dosis, sondern das ist einfach eine durchschnittliche Dosis bei unterschiedlichen Leuten. Letztendlich geht es bei DDD einfach darum, dass man die Medikamente untereinander vergleichbar machen kann. Die Organisationen, die dahinter stehen, einmal die WHO und national ist es DIMDI, also diese Organisation, die die ganz vielen Systeme und Kataloge veröffentlicht und als fachlichen Hintergrund die WIDO. Wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, ein Großteil der Codes stammen tatsächlich dann von der WHO. Das sind 4736 Codes sind von der WHO und weil es eben deutsche Besonderheiten gibt, hat die WIDO auch nochmal ein paar Codes dazugenommen. Ein paar ist untertrieben. Es sind 1859. Insgesamt ergeben sich damit 6595 Codes. Und als Beispiel hatte ich ja vorhin schon Aspirin genannt, also Aspirin in den verschiedenen Indikationen. Einmal wird es auch bei gewissen Entzündungen im Magen-Darm-Trakt, besser gesagt hier jetzt im Mundbereich gegeben. Deswegen ist es in dem ATC-Code in der ersten Gruppe beinhaltet. Das ist die Gruppe A, die sich mit alimentären Medikamenten beschäftigt. Da hat es die A01, AD05. Dann, wenn es um Blutverdünnung geht, das ist das B, hat es den ATC-Code B01AC06. Und wenn es um die Schmerzindikation geht, dann hat es den ATC-Code N02BA01. Der ATC-Code gibt dann den Weg durch den Baum an. Ganz am Anfang, der Buchstabe, der steht dann für die Anatomie, also auf welches System sich das bezieht. Und je weiter man dann den Code entlang geht, also die Zahlen, die zweiten Buchstaben und so weiter, kommt man dann über den Anwendungsbereich zu dem jeweiligen Wirkstoff. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die letzte Indikation, die Schmerzindikation angucken, dann steht N für Nervous System, also für Nervensystem, N02 für Analgetika, also Schmerzmittel, B steht dann für andere Analgetika, BA für Salicylsäure und deren Derivate und BA01 ist dann die Acetylsalicylsäure. So haben wir uns dann langsam durch diesen Baum durchgekämpft. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, wird die Klassifikation von dem, die zur Verfügung gestellt, die haben so ein paar Anforderungen, wenn man diesen Katalog verwendet. Zum einen darf man keine Veränderungen dran vornehmen, man darf keine Werbung drin einbauen und wenn man ihn benutzt, muss man darauf verweisen, also Quellenverweis machen. Kommen wir zur nächsten Klassifikation oder zum nächsten Ordnungssystem.
Genau, kommen wir zu PZN. PZN ist die Pharmazentralnummer und das ist ein in Deutschland bundeseinheitlicher Identifikationsschlüssel für Arzneimittel, Hilfsmittel und andere Apothekenprodukte. Jetzt hast du ja vorhin gut erklärt, was der ATC-Code ist und dass der abhängig ist vom Wirkstoff und eben von der Anatomie und dem System. Bei der PZN ist es was anderes. Da hat jedes Medikament, also jede Packung sozusagen, eine eigene Pharmazentralnummer. Beispiel, wir haben einmal eine Aspirin plus C orange Brausetabletten und die dann einmal in 10 Stück und einmal in 20 Stück und wir haben Aspirin plus C Brausetabletten nicht im orange Geschmack, sondern von mir aus im Zitronengeschmack. Also 4 unterschiedliche Packungen, einmal 10 und einmal 20 und jeweils die 10er und die 20er noch im orange und Zitrone Geschmack. Alle 4 Packungen haben eine eigene PZN. Und die verweist dann eben auf das Produkt. Die ist gar nicht hierarchisch aufgebaut. Also man kann mit der PZN, wenn man jetzt nicht irgendwo eine Datenbank hat und weiß, diese Nummer ist genau diese Medikamentenpackung, kann man damit nichts anfangen. Man kann sich das also nicht irgendwie herleiten. Und wenn man sich so eine Medikamentenverpackung anschaut, dann ist ja draußen immer so ein Barcode drauf, dieser Strichcode. Und dieser Strichcode, der verschlüsselt einfach nur genau die Zahlen, die dann die PZN sind. Die PZN wird quasi in laufender Reihenfolge gegen Gebühr vergeben auf 2 Jahre, kann sich also auch durchaus mal ändern. Genutzt wird die zur Abrechnung der Apotheken mit den Krankenkassen, aber man kennt es auch, wenn man privat versichert ist oder bei der Beihilfe, wenn man Beamter ist oder Landesangestellter, dann darf man diese PZN auch immer bei der Beihilfe angeben, wenn man nachher also Geld für Medikamente wiederhaben möchte, teilweise wirklich nervig. Wo man sonst vielleicht auch noch mit der PZN in Berührung kommt, ist bei Versandapotheken. Dort ist es häufig auch so, dass man in die Bestellmaske die PZN eintragen kann. Die wird in Deutschland von der Informationsstelle für Arzneispezialitäten, IFA, vergeben. Genau, ich glaube, dieser Beispiel mit diesen Aspirinpackungen macht es relativ deutlich. Wir haben 4 unterschiedliche Packungen, 4 unterschiedliche PZN und trotzdem haben alle Tabletten aus diesen 4 Packungen den gleichen ATC-Code, wenn es zum Beispiel dann für Kopfschmerzen eingesetzt wird. Gut, dann haben wir noch eine Weiterentwicklung. Von der PZN gibt es bald auch die PPN, das ist die Pharmacy Product Number, die wird die PZN ersetzen. Und zwar gibt es eine Richtlinie von der EU, die 2011-62, und die verlangt in der allgemeinen Form die Erkennungsmöglichkeit von gefälschten Arzneimitteln. Und da spielt dann die PPN mit rein. Also erstens wird die PZN ersetzt, das, was ich gerade erklärt habe, durch die PPN. Und zwar kommen da einfach vor die PZN und hinter die PZN 2 neue Nummern und dann ist es die neue PPN. Die ersten beiden Nummern werden verschlüsseln, wo dieses Medikament registriert wurde. Und die hinteren Nummern, die Check-Digits, sind einfach nur eine Prüfnummer. Also ersten beiden Nummern sind die Product Registration Agency, nämlich wo das Produkt registriert wurde. Das ist zum Beispiel in Deutschland die IFA. Und die letzten beiden sind einfach ja so eine Art Prüfsumme. Das ist das eine. Das heißt, das muss umgesetzt werden von der EU. Und das zweite ist, dass man dann auch so einen QR-Code auf die Verpackung drucken kann und dann die Verpackung gegen Fälschung geschützt ist. Wie funktioniert das Ganze? Der Hersteller druckt auf jede Packung. Also wenn man sich später in der Apotheke eine Schachtel Aspirin holt, dann ist in diesem Barcode, in diesem QR-Code, genau diese Schachtel auch eindeutig identifiziert. Wenn der Hersteller also diese Schachtel hergestellt hat, dann wird in der zentralen Datenbank gespeichert, ich habe diese Aspirin-Packung jetzt hergestellt. Wenn die dann an den Großhändler verkauft wird, dann scannt der jede Schachtel ein und dann weiß man, okay, diese Schachtel, genau diese eine ist jetzt beim Großhändler. Wenn die in der Apotheke ist, wird sie dort auch wieder eingescannt. Weiß man, ist es in der Apotheke und der Apotheker scannt sie auch ein, wenn er sie dann dem Patienten gibt, dann weiß man, jetzt ist diese Nummer verbraucht. Wenn irgendjemand jetzt quasi diese Packung findet, die fotokopiert, wieder zusammenbastelt nach Origami-Art und da dann einfach irgendwelche Zuckertabletten reintut, die an der Apotheke verkaufen will, würde die diesen Code einscannen, den fotokopierten, und würde feststellen, nee Mensch, das ist schon mal an Patienten rausgegangen, das ist eine Fälschung, die kaufe ich dir nicht ab, lieber Großhändler als Beispiel. Also es wird einfach jede Packung eindeutig identifiziert und wenn die herausgegeben wurde, wird die sozusagen aus dem System gelöscht oder als gegeben markiert, sodass die nicht nochmal verkauft werden kann. Vielleicht mal ganz kurz Unterschied. ATC ist stark vereinfacht ausgedrückt der Wirkstoff pro Indikation und Organ. DDD hängt an diesem ATC-Code, ist die mittlere Erhaltungsdosis bei einem Erwachsenen, hauptsächlich genutzt, um Medikamente wirtschaftlich vergleichen zu können. PZN ist der aktuelle Code von einer Medikamentenverpackung, Stichwort die vier unterschiedlichen Aspirin-Verpackungen. Und die PPN ist die Weiterentwicklung, aufgrund derer man nachher diese Ziffer auch international einsetzen kann und auch die Möglichkeiten zum Fälschungsschutz. Jetzt haben wir diese Klassifikation oder die Ordnungssysteme uns angeschaut. Erzähl du doch mal bitte, wo es überhaupt überall Kataloge gibt, die man kaufen kann, wo die Medikamente drinstehen. Da kennt ein jeder ja die rote Liste.
Genau, mit der roten Liste will ich tatsächlich anfangen. Nicht unbedingt, weil es das wichtigste Nachschlagewerk ist, sondern weil es auch das älteste ist. Wir befinden uns im Jahr 1933 und dort kommt diese rote Liste das erste Mal raus. Das ist eine Zeit, wo man sich noch die Mühe gemacht hat, Wikipedia auszudrucken und das zum Beispiel in einem Brockhaus zur Verfügung zu stellen. Und genauso hat man damals das Ganze auch in geschriebener, gedruckter Form noch veröffentlicht. Da waren Kataloge tatsächlich noch aus Papier und die rote Liste war eben auch aus Papier. Dort wurden alle Arzneimittel mit ihrem Präparat und Handelsnamen aufgeführt und das Ganze hat sich dann über die Jahre hin eigentlich gehalten, bis die Zeit kam, wo Papier nicht mehr standesgemäß war und wo es dann auch Online-Kataloge geben musste. Sie sind werbefinanziert und Werbung darf bei medizinischen Sachen nur Fachvertretern präsentiert werden. Das heißt, die rote Liste ist nicht verfügbar für die Normalbevölkerung.
Eine kurze Anekdote oder Anmerkung zwischendurch. Als ich studiert habe, hat uns unser damaliger Professor gesagt, wenn Sie Medikamente nachschlagen wollen, kann man auf www.roteliste.de gehen. Das geht jetzt heutzutage nicht mehr und man kann sich anmelden. Überlegen Sie mal, was man als Benutzername und Passwort für rote und Liste eingeben könnte. Also Benutzername, Passwort, rote Liste. Einfach überlegen Sie sich mal was und dann gucken Sie mal, ob Sie reinkommen. Es hat funktioniert, jahrelang.
Ja, da ist es nicht so schwer, auch als Normalbürger an werbefinanzierte Informationen ranzukommen. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass die rote Liste sich finanziert über die Hersteller. Also die Hersteller bezahlen dafür, dass sie in der roten Liste ihre Informationen veröffentlichen. Und dann haben dann irgendwann einige Hersteller gesagt, nee, das wollen sie nicht mehr bezahlen. Sie kriegen die Informationen auch anders an den Mann. Und deswegen sind in der roten Liste mittlerweile nicht mehr alle Präparate aufgeführt. Trotzdem ist die rote Liste das älteste Werk und ist auch zumindest in den früheren Zeiten in die anderen neueren Werke integriert gewesen. Einer dieser Werke ist der Abda-Katalog von der Avoxa Abdata. Das ist eine Tochter der Mediengruppe Deutscher Apotheker. Inhalte von diesem Katalog sind eben die PZN, die du vorhin gehabt hast, die Bezeichnung, Packungsgröße, Darreichungsform, Preis und so weiter und so weiter. Man sieht schon, rote Liste, da war der Preis noch nicht enthalten, zumindest damals noch nicht. Das ist auch schwer, wenn man jährlich die Sachen rausbringt und der Preis sich aber häufiger ändern kann. Der ABDA-Katalog, der hat tägliche Aktualisierungen bis 14-tägige Aktualisierungen. Das heißt, in sehr häufiger Frequenz werden die Daten aktualisiert. Die Quellen dafür sind die Informationen von den Pharmaherstellern, Packungsbeilagen, Fachinformationen, aber auch Gesetzestexte oder andere Veröffentlichungen. Zusätzlich zum ABDA gibt es dann noch Ergänzungen, zum Beispiel CAVE, das ist das, was du vorhin genannt hast, das sind die Interaktionen, die es zwischen Medikamenten geben können, Risikoprüfung für Ärzte, hier das Thema AMTS, also Arzneimitteltherapiesicherheit, damit man, wenn man als Arzt Sachen verschreibt, auch sieht, ob vielleicht der Patient in seinem Alter oder seinem Geschlecht oder mit anderen Krankheiten, die er hat, die Medikamente nicht nehmen darf oder wenn es zwischen den Medikamenten, die er verordnet bekommen hat, Interaktionen gibt. Dann gibt's neben der roten Liste und ABDATA auch noch ganz viele andere Kataloge. Ich will die jetzt nur kurz hier aufführen. Das wäre zum Beispiel die gelbe Liste. Die ist ähnlich wie die rote Liste, nur hat ein bisschen anderen Schwerpunkt, ist auch werbefinanziert. AMIS ist auch lizenziert über DIMDI. Und dann gibt's auch noch die Scholz-Datenbank, die sich auch mit Medikamenten beschäftigt. Das wäre mal so ein kurzer, knackiger Überblick über die Kataloge. Der wahrscheinlich aktuell wichtigste ist ABDA.
Ich würde sagen, wir schenken uns heute das Jingle und schließen auch nochmal mit dem sympathischen, orangenen Menschen und seinem bemerkenswerten Zitat zum Gesundheitssystem. Und ja, sagen Tschüss.
Tschüss, das ist alles nicht so einfach.
Alles nicht so einfach. Unbelievable complex subject.
We have come up with a solution that's really, really, I think, very good. Now, I have to tell you, it's an unbelievably complex subject. Unbelievably complex subject. Unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.